RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Reza Wafa. Der scheidende Kanzler Scholz reist heute zu einem Abschiedsbesuch ins Nachbarland Polen. In Warschau ist ein Mittagessen mit Ministerpräsident Tusk geplant. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
Auslandsreisen gelten in dieser letzten Phase der Amtszeit eines Kanzlers als ungewöhnlich, soweit es nicht um internationale Treffen geht. Außerdem befindet sich Polen im Wahlkampf. Am 18. Mai findet dort die erste Runde der Präsidentenwahl statt. Bei dem Treffen von Scholz und Tusk soll es, den offiziellen Angaben zufolge, um die Beziehungen zwischen Warschau und Berlin sowie europapolitische und internationale Themen gehen. Scholz wird die Amtsgeschäfte voraussichtlich am 6. Mai an CDU-Chef Merz übergeben.
Rund 80 Jahre nach der Schlacht auf den Seeloer Höhen soll dort heute der Gefallenen gedacht werden. Nach Angaben des Landkreises Märkisch-Oderland hat sich auch der russische Botschafter Netschajew angekündigt. In der Schlacht waren unter anderem Zehntausende sowjetische Soldaten gefallen. Das Auswärtige Amt hatte zwar Möglichkeiten erläutert, Vertreter von Russland und Belarus von Gedenkveranstaltungen zum Kriegsende auszuschließen. Der Kreis argumentiert aber, er könne nicht den höchsten Vertreter eines Landes von einem Gedenken an die eigenen Bürger ausschließen. 5 Jahre nach den ersten Corona-Fällen haben sich zahlreiche Länder auf einen Pandemievertrag geeinigt. Ziel ist, ein erneutes Chaos durch Infektionskrankheiten zu verhindern. Nach gut 3 Jahren stimmten die Unterhändler in Genf einem Vertragstext zu. Er soll im Mai von den 194 Mitgliedern der Weltgesundheitsorganisation verabschiedet werden. Der Vertrag gilt dann aber nur in Ländern, deren Parlamente ihn ratifiziert haben. Die WHO kann auch künftig keine Lockdowns, Reisebeschränkungen oder Impfungen anordnen. Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Fußball-Champions League ausgeschieden. Das Team von Trainer Niko Kovac hat zwar das Rückspiel gegen den FC Barcelona mit 3:1 gewonnen, das Hinspiel war aber 4:0 für die Katalanen ausgegangen. Aus der Sportredaktion Armin Lehmann.
Es hätte der Abend für ein Wunder werden können, wenn zum Beispiel das vermeintliche 4:1 von Julian Brandt gegolten hätte und die Abseitsfahne unten geblieben wäre. Hätte Trippelpacker Serou Girassi noch ein 4. Tor oder Rami Benzebaini nicht ein höchst unglückliches Eigentor fabriziert. Hätte, hätte, hätte. Am Ende stand zwar dem früheren Bundestrainer Hansi Flick der kalte Angstschweiß auf der Stirn, doch sein FC Barcelona hatte mit 1:3 verloren, dennoch recht eindeutig das Halbfinale erreicht.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage ist es überwiegend trocken. Im Westen gibt es Regenfälle oder Gewitter, zum Teil auch länger heiter. Die Werte bei 10 bis 27 Grad. Es ist 4:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit derzeit 3 Meldungen. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Löwenich bis 5 Uhr gesperrt. A7 Kassel Richtung Hannover zwischen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg 2 Kilometer Stau. Und die A100 Stadtring Berlin Richtung Wedding, die ist zwischen Kreuz Schöneberg und Hohenzollern-Damm wegen Wartungsarbeiten bis ca. 5 Uhr gesperrt. Kommen Sie gut durch den Verkehr.
Die ARD Infonacht.
Mit Maja Weber am Mikrofon aus dem NDR Infostudio in Hamburg. Einen schönen guten Morgen. Keine Zusammenarbeit mit der AfD. Das hatte CDU-Chef Friedrich Merz im Wahlkampf immer wieder betont. Dann kam es doch zu Abstimmungen im Bundestag, bei der die AfD den Anträgen der CDU zustimmte. Jetzt, nach der Einigung auf eine schwarz-rote Koalition, stellen einige Unionspolitiker wieder die Frage, wie mit der größten Oppositionspartei umzugehen sei. Wie mit jeder anderen Partei auch, sagt beispielsweise Jens Spahn. Sein Parteikollege, Sachsens CDU-Ministerpräsident Kretschmer, sieht das genauso. War es das jetzt mit der Brandmauer? Barbara Kostolnik zu der neu entfachten Debatte.
Als stellvertretender Vorsitzender der CDU im Bundestag genießt Jens Spahn viel Aufmerksamkeit, die er auch immer wieder nutzt, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Zum Beispiel mit Aussagen wie dieser.
Ich bin sehr für die harte Auseinandersetzung in der Sache, für die harte Auseinandersetzung im Umgang. Ich glaube nur nicht, dass Geschäftsordnungstricks, wo die AfD sich dann in so eine Opferrolle hineinbegibt, uns am Ende helfen.
Was genau Spahn mit Geschäftsordnungstricks meinte, ließ er offen. Der Bundestag besitzt eine Geschäftsordnung, die unter anderem die Redezeiten im Plenum und die Verhaltensregeln der Abgeordneten regelt. In die Geschäftsordnung fällt auch die Wahl eines Bundestagspräsidiums. Zuletzt war der AfD-Kandidat Otte dreimal durchgefallen, weil ihm zu wenig Abgeordnete ihre Stimme gegeben hatten. Wie Spahn meint auch sein Parteifreund Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern, dass die AfD besser durch eine leidenschaftlich-inhaltliche Auseinandersetzung zurückgedrängt werden sollte. Und genauso sieht das der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Es kann keine Zusammenarbeit geben, es kann keine Koalition geben. Aber die eigentlichen demokratischen Rechte, die Rechte, die jeder Abgeordnete, jede Partei in einem Parlament hat, die müssen auch für diese Partei gelten, weil man ansonsten sie stark macht und nicht schwächt.
Nicht alle in der CDU sind jedoch für diese Herangehensweise, also der AfD Ämter und Posten zu gewähren. Roderich Kiesewetter, stellvertretender Vorsitzender des geheimtagenden parlamentarischen Kontrollgremiums, das unter anderem die Geheimdienste überwacht, warnt vor der AfD. Er hält nichts davon, Mitglieder der AfD in dieses sicherheitsrelevante Gremium zu wählen. Diese Debatte, die Jens Spahn losgetreten hat, was macht die mit der sogenannten Brandmauer zwischen CDU und AfD? Im sächsischen Naundorf kämpfen sie um den Kern der CDU. Manfred Kolbe, ehemals Abgeordneter im Bundestag, findet harte Worte.
Die Brandmauer ist wirklich die strategische Dummheit der CDU und führt zum weiteren Erstarken der AfD.
AfD-Co-Chef Tino Chrupalla hat sich Spahns Interview genau durchgelesen und reagiert mit Genugtuung.
Ich denke, das ist ein erstes Zeichen auch dahingehend, dass die Brandmauer obsolet ist. Und ich denke, das ist der erste Schritt der CDU, der zur Normalisierung auch dazu beiträgt, dass Parlamentarismus und die Demokratie auch lebt.
Beim kommenden Koalitionspartner der SPD schaut man mit Sorge auf die bröckelnde Brandmauer. Co-Parteichefin Saskia Esken machte ihrem Ärger vor Mitgliedern in Hannover Luft.
Was Jens Spahn dort vorträgt, ist wirklich sehr, sehr empörend und gefährlich. Die AfD ist keine demokratische Partei. Sie wird demokratisch gewählt, ja, aber deswegen ist sie noch lange nicht demokratisch. Diese Partei ist antidemokratisch und wir werden alles tun, um sie weiterhin zu bekämpfen und um sie auch wieder aus dem Parlament zu drängen.
Jetzt aber muss man erst einmal im Parlament mit der AfD umgehen. 152 Abgeordnete umfasst die Fraktion. Als größte Opposition hätte sie zum Beispiel üblicherweise Anspruch auf den Vorsitz im Haushaltsausschuss. Ob ihre Kandidaten gewählt werden oder, wie in der vergangenen Legislatur geschehen, durchfallen, hier kommt es auch auf das Verhalten der Unionsabgeordneten an.
Barbara Kostolnik über den Umgang der AfD im Bundestag. Seit Dienstagmorgen stimmt die SPD über den Koalitionsvertrag ab. Die Jusos haben schon mal ihre Ablehnung deutlich gemacht. Von der CSU gab es ein Ja. Die CDU hat es an einen kleinen Parteitag geknüpft und hat das noch vor sich. Egal, wer was ablehnt, es sieht alles danach aus, dass Friedrich Merz Anfang Mai zum Kanzler gewählt wird. Der Bundesrechnungshof hat auf jeden Fall schon mal eine To-Do-Liste für die künftige Bundesregierung erstellt. Angesichts von Milliardenlücken im Haushalt und schlechter Wirtschaftslage sind die Empfehlungen sehr deutlich. Der Bundesrechnungshof hat auch gleich ein Maßnahmenpaket mitgeliefert und Sebastian Tittelbach berichtet über diesen Bericht, der einen besonderen Namen hat.
Wenn dem Bundesrechnungshof etwas besonders wichtig ist, veröffentlicht er sogenannte 99er. So heißen die Berichte über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung. Und dazu zählt Bundesrechnungshofpräsident Kai Scheller den aktuellen Bundeshaushalt.
In der Haushaltsplanung klaffte bereits eine Lücke in Milliardenhöhe. Wirtschaftslage und Steuerrechtsänderungen führen jetzt zu Mindereinnahmen des Staates. Maßnahmen zur Konsolidierung des Bundeshaushalts sind dringlicher denn je.
Die Einnahmeseite werde oft vernachlässigt, so Scheller. Dabei gebe es dort Milliardenpotenzial. Wer das nicht glauben will, dem liefert der Bundesrechnungshof 22 Einzelmaßnahmen gleich mit.
Auf Basis unserer Erkenntnisse aus unseren zahlreichen Prüfungen können wir sagen, Handlungsspielräume hier, sie sind enorm.
Stellenweise liest sich der 42-seitige Bericht wie ein Best-of der Rechnungsprüfer. Seit Jahren fordern sie den Abbau der Diesel- und Kerosinsubventionen. Bei der Mehrwertsteuer sollte es weniger Ausnahmen geben. Und auch mit der seit 2006 geltenden Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen müsse endlich Schluss sein, so Scheller.
Die Steuermindereinnahmen durch diese Steuerermäßigung für das Jahr 2023 betrugen 2,1 Milliarden Euro. Nach unseren Feststellungen werden Steuerpflichtige dadurch durchschnittlich um weniger als 100 Euro jährlich entlastet.
Der Rechnungshofpräsident vermisst Reformwillen in Berlin. Dabei übt nicht nur seine Behörde Kritik am fehlenden Subventionsabbau.
Die Bundesregierung gewährt immer noch zahlreiche Steuervergünstigungen, die als unwirksam oder ineffizient bewertet werden. Und zwar in Studien von Wirtschaftsforschungsinstitutionen, die das Bundesministerium der Finanzen selbst beauftragt hat.
Andere Hinweise aus der Bonner Behörde sind neuer. Dem Fiskus drohten hohe Steuereinnahmen zu entgehen, weil er etwa den Handel mit Kryptowährungen oder die kurzzeitige Vermietung von Wohnungen kaum kontrollieren könne. Deshalb müssten die Prüfer besser ausgestattet werden. Für die Digitalisierung der Steuerverwaltungen von Bund und Ländern gäbe es zwar das Großprojekt Konsens, aber das habe in 16 Jahren vor allem Kosten von rund 2 Milliarden Euro produziert.
Es gilt, die Leistungsfähigkeit, die Schlagkraft des Fiskus zu erhöhen und Steuerbetrug konsequenter zu bekämpfen als bisher.
Unter dem Strich könnten Bund und Länder jährlich 30 Milliarden Euro mehr einnehmen, mindestens. Denn zusätzliches Geld durch die Bekämpfung von Steuerbetrug ist nicht eingerechnet. Von der neuen Bundesregierung erwartet Rechnungshofpräsident Kai Scheller durchgreifende Maßnahmen, auch wenn nicht alles sofort umsetzbar sei.
Für die Bürgerinnen und Bürger und für die Unternehmen können damit durchaus ein Verzicht auf gewohnte Vorteile verbunden sein. Etwaige Maßnahmen brauchen Vorlauf und Transparenz ist wichtig.
Dass es sich lohnt, daran lässt der 99er-Bericht keinen Zweifel. Ein Plus bei den Einnahmen bedeute weniger Kredite, weniger Zinsen und damit einen stabileren Haushalt.
Sebastian Tittelbach berichtete über den Bericht des Bundesrechnungshofes. Und wir schauen einmal etwas ausführlicher auf das Wetter in Deutschland hier in der ARD-Infonacht. Am Tage im Westen wechselnd bis stark bewölkt und Regen, der sich im Tagesverlauf ausbreitet. Stellenweise verstärkt er sich gewittrig. Im Osten und Südosten verbreitet trocken und oft heiter, teils sonnig. Höchstwerte 10 Grad in der Eifel, um 20 Grad in Unterfranken und bis zu 27 Grad an Oder und Neiße. Und hier noch einige Temperaturen in den größeren Städten. Berlin 14 Grad bedeckt, Frankfurt am Main 11 Grad nach Nebel. In Dresden 13 Grad bedeckt, Hamburg 15 Grad nach Nebel. Hamburg 15 Grad leichter Regen und in Kiel ebenfalls 15 Grad nach Regen. So, ich war in der Zeile verrutscht, Entschuldigung. Köln 11 Grad bedeckt, Leipzig 12 Grad klar, München 11 Grad bedeckt und in Rostock bei 15 Grad wolkig. Egal wie das Wetter wird, kommen Sie gut in den Tag.
Die ARD-Infonacht.
Europa ist nach einem Bericht des Klimarates der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt. Das Klima in Europa war im vergangenen Jahr durch ein starkes Ost-West-Gefälle gekennzeichnet. Im Westen war es im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt zu nass, im Osten zu trocken. Gleichzeitig war es in einer großen Region der Mitte, einschließlich Deutschlands, zu heiß. Meine Kollegin Jessica Sturmberg hat mit Eberhard von Wrede gesprochen. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Nordrhein-Westfälischen Waldbauernverbands und hat selbst einen mittelgroßen Forstbetrieb an der Sorbetalsperre im Sauerland. Ihre erste Frage war, wie geht es dem Wald?
Also die Sache ist, wir hatten das letzte Jahr 24, es war sehr, sehr feuchtes. Auch der Januar hatte noch ergiebig geregnet. Aber der Februar und der März hatten nur unterdurchschnittlich viel Niederschlag. Wir hatten Hochdruckwettereinfluss mit einem trockenen Ostwind und die Böden sind sehr stark ausgetrocknet. Der wichtigste Regen im Jahr ist der Mai-Regen. Also, wenn die Bäume, die Pflanzen das Wasser aus dem Boden ziehen, dann ist der Niederschlag am notwendigsten. Das fängt genau jetzt an und Gott sei Dank haben die Wetterprognosen jetzt Regen vorher gesehen. Wenn es nicht ausreichend Regen ist, kann es sein, dass eben die Natur wieder geschwächt in den Sommer hineingeht, dass die Jungbestände, die gepflanzten Bestände nicht alle anwachsen, dass weiter die Fichtenbestände geschädigt werden, Borkenkäfer weiter letal, also im Grunde die Fichten zum Absterben bringen, aber auch weitere Baumarten, wie zum Beispiel die Rotbuche, weitere Trocken- und Hitzeschäden bekommt.
Wenn wir uns jetzt mal die Zahlen anschauen, dann ist ja der größte Teil des Waldes in Nordrhein-Westfalen in privater Hand. Das heißt, Das liegt ja auch an den Privateigentümern, diese Vorkehrungen, die Sie jetzt beschrieben haben, dazu kommen ja auch immer noch die Fragestellungen, welche Baumarten in Zukunft angepflanzt werden sollen, die eben klimabeständiger sind oder die auf den Klimawandel entsprechend besser reagieren. Wie ist da Ihr Eindruck, was diesen Privatanteil des Waldes betrifft? Wird da genug getan?
Nein, wird auf jeden Fall nicht. Und das Dilemma ist, 2018 mit einem Windwurf und anschließender Trockenheit, Dürre, begann hier in Nordrhein-Westfalen eine sehr große Kalamität. Über 60 Prozent der Fichtenvorräte haben sich einfach aufgelöst. Und dadurch sind viele Waldbesitzende finanziell, aber auch emotional in Mitleidenschaft gezogen sind. Das heißt, viele Waldbesitzende haben kein Geld mehr, A. Und B, sie haben oftmals auch keine Lust mehr, sich aktiv um ihre Waldbewirtschaftung zu kümmern. Das heißt also, auch kein Geld, möchten jetzt auch kein Geld mehr ausgeben für Pflanzen, Pflege, aber eben auch zum Beispiel für die Unterhaltung von Waldwegen. Das ist alles sehr kostenintensiv. Sie haben aber keine Einnahmen mehr im Walde. Also unterbleiben diese notwendigen Maßnahmen sehr, sehr häufig.
Diese schwindenden Einnahmen, ist das vor allen Dingen noch eine Folge der Stürme, die wir hatten? Das ist ja vielen noch präsent, Frederico und vor allen Dingen Kyrill.
Ja, das auf jeden Fall. Also vom Prinzip, es ist zu Unzeit Holz angefallen, was mit Abschlägen mit einem Mindererlös verkauft werden konnte. Dann mussten die Kahlflächen mit einem Mehraufwand wieder in Kultur gebracht werden. Erhebliche Pflegeaufwendungen stehen dort an. Und der dritte Aspekt ist nochmal, dass jetzt laufend viele Forstbetriebe keine Einnahmen mehr generieren. Gerade das Fichtenholz war eben das wirtschaftliche Rückgrat der Forstbetriebe.
Wie denken Sie, sollte denn der Wald in Nordrhein-Westfalen bewirtschaftet werden, um auch in Zukunft einen gesunden Wald zu haben, der eben diese ganz wichtigen Funktionen, Speicherung von CO2, Kühlung, Erholungsgebiet für die Menschen, alles, was jetzt wichtig wird, auch in Zeiten des Klimawandels erfüllen kann?
Der Wald der Zukunft sollte aktiv bewirtschaftet werden. Wir müssen pflanzen, wir müssen verjüngen, wir müssen pflegen, wir müssen aber auch ernten. Bei all diesen Maßnahmen geht es darum, neue, klimastabile Baumarten auch aus anderen Regionen, nicht nur heimische, auch andere Regionen müssen wir die Baumarten hernehmen, integrieren. Wir müssen mischen, wir müssen diese Mischung auch erhalten und das geht nur über Waldpflege, durch regelmäßige Eingriffe, durch Nichtstun erreichen wir ja Artenschutz, Biodiversitätsziele, aber ein nicht bewirtschafteter Wald ist oftmals nicht klimastabil.
Das sagt Eberhard von Wrede, stellvertretender Vorsitzender des Nordrhein-Westfälischen Waldbauernverbands. Wir schauen in die Türkei. Die Proteste dort gegen die Festnahme des bisherigen Oberbürgermeisters von Istanbul, İmamoğlu, gehen weiter. Organisiert sind sie meistens von der Opposition, aber es kommen nicht nur Oppositionsanhänger. Immer mittwochs und samstags ruft İmamoğlu's Partei CHP dazu auf, gegen Präsident Erdogan und die aus ihrer Sicht dienstbare Justiz zu demonstrieren. Es ist die größte Protestbewegung seit Jahren in der Türkei. Und auch an vielen Schulen im Land rumort es. Benjamin Weber berichtet.
Schon seit Tagen gehen viele Schülerinnen und Schüler nicht in den Unterricht. Stattdessen Sitzstreik und Protest. In Ankara, Izmir, Antalya, Mersin und Amasya und wie hier in Istanbul bei einer spontanen Demo im Stadtteil Beşiktaş. Der Auslöser: Lehrkräfte von Projektschulen sollen versetzt werden. Bis zu 20.000 landesweit. Die Nachricht kam vor wenigen Tagen und sie kam überraschend. Projektschulen, das sind renommierte Gymnasien mit hohem Anspruch und Kooperationen ins Ausland. Diesen Schüler, der anonym bleiben möchte, machen die Versetzungen wütend. Unrechtmäßig werden Lehrkräfte umbesetzt. Das hier ist ein Protest für unsere Lehrerinnen und Lehrer. Allein an meinem Gymnasium wurden 8 auf einmal versetzt. Das ist ganz sicher keine Routine, was die da machen. Da steckt was anderes dahinter. Eine Anwältin beobachtet die Demonstration. Sie war selbst Schülerin einer Projektschule hier in Beşiktaş. Die Schülerinnen und Schüler sind der Meinung, dass ihre Lehrer aufgrund ihrer politischen Weltanschauung diskriminiert und versetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler wollen zu Recht wissen, anhand welcher Kriterien ihre Lehrkräfte ausgetauscht werden. Sie fordern Transparenz. Medienberichten zufolge werden vor allem solche Lehrkräfte versetzt, die als regierungskritisch gelten, die zum Beispiel zuletzt an Demonstrationen gegen die Regierung teilgenommen haben, nachdem Istanbuls Bürgermeister und Erdogans Gegenkandidat İmamoğlu verhaftet wurde. Und die das auch im Unterricht thematisiert haben. Ihre Stellen erhalten jetzt andere, die der Regierung Erdogan möglicherweise freundlicher gesinnt seien, heißt es. Rechtmäßig sei das alles nicht, sagt Kemal Irmal von der Bildungsgewerkschaft E-Team Sen, dem Sender Halk TV. Die Lehrer werden aus ihrem normalen Leben gerissen. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Türkei. Ohne Kriterien und mitten im Jahr. Das ist etwas Unrechtmäßiges. Das Thema nimmt Fahrt auf. Medien diskutieren. Auch der Bildungsminister Yusuf Tekin äußert sich im Fernsehen. Die Versetzungen seien rechtskonform. Die Verordnung ist aus dem Jahr 2020. Nach 4 Jahren wird die Amtszeit unserer Lehrerinnen und Lehrer in den Projektschulen verlängert oder eben nicht. In Beşiktaş auf der Demo überzeugen solche Argumente nicht. Auf den Plakaten der Schülerinnen und Schüler steht: Wir sind nicht euer Projekt, fasst unsere Lehrkräfte nicht an. Und wir wollen Harmonie in der Bildung. Die Polizei ist massiv präsent und filmt die Teilnehmenden systematisch ab. Viele von ihnen sind vermummt und viele sind noch sehr jung. Zum Gymnasium geht man zwischen 14 und 18 Jahren. Dann biegt ein Protestzug um die Ecke. Studierende schließen sich an. Auf ihren Plakaten Karl Marx und das Pokémon Pikachu, mittlerweile ein Symbol für den Widerstand. Die größte Protestbewegung der Türkei seit über 10 Jahren. Sie hat mittlerweile auch die Gymnasien erreicht.
Benjamin Weber berichtete aus Istanbul. Und wir kommen zurück nach Deutschland. Das KZ Buchenwald war eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden. Von 1937 bis 1945 hielten die Nazis im KZ Buchenwald unschuldige Menschen gefangen, Jüdinnen und Juden, politische Gegner, Kommunisten, Homosexuelle und viele weitere. Vor 80 Jahren wurde das Lager befreit. Ein Ereignis, detailreich dokumentiert von Zeitzeuginnen und Zeugen und Historikern. Und trotzdem gibt es immer wieder und gerade jetzt, kurz vor dem Jahrestag, Debatten darüber, wer das Lager wirklich befreit hat. Ulrike Köhler fasst zusammen.
Es ist der 11. April 1945. Im KZ Buchenwald sind immer noch mehr als 20.000 Häftlinge. In den Tagen zuvor hatte die SS wegen der näher rückenden alliierten Armee rund 30.000 Gefangene auf die sogenannten Todesmärsche geschickt, erzählt der Leiter der Stiftung Gedenkstätte Buchenwald, Hans-Christian Wagner.
In den Morgenstunden und in den Mittagsstunden rückten erste amerikanische Panzer über Hottelstedt auf Buchenwald vor. Und das waren Kampfeinheiten, die wahrscheinlich überhaupt nicht wussten, was es mit dem KZ Buchenwald auf sich hat und die auch überhaupt nicht Halt machten, sondern am Lager vorbeizogen und den fliehenden SS-Angehörigen aus dem Lager nachsetzten.
KZ-Kommandant Pister ruft gegen 10 Uhr die beiden Lagerältesten Eiden und Eichhorn ans Lagertor und kündigt den kompletten Abzug der letzten Wachen an. Das erzählt unter anderem Herbert Morgenstern, der war in Buchenwald eingesperrt und arbeitete dort als Lagerelektriker.
Dann kam der Ruf durch den Lautsprecher, SS-Angehörige sofort aus dem Lager. Da wusste man jetzt, das ist Feindalarm. Da habe ich also oben angerufen beim Kommandanten, bei den Lagerführern. Führer-Casino, alle anrufen, meldet sich keiner mehr.
Das KZ Buchenwald war zu diesem Zeitpunkt also unbewacht. Die SS war weg, die Amerikaner noch nicht da, sagt Gedenkstättenleiter Wagner.
In dieser Situation stürmten Häftlinge aus dem Lager, die sich im Widerstand zusammengeschlossen hatten und die in den Monaten vorher heimlich Waffen gesammelt hatten, mit diesen Waffen das Lagertor, nahm es in Besitz, stürmten die Lagerwachtürme.
Der Lagerälteste Hans Eiden habe die weiße Flagge gehisst, berichtet der ehemalige Buchenwald-Häftling Emil Karlebach, der 2001 verstorben ist.
Kam dann zum ersten Mal seit Gründung des Lagers ein Häftling ans Mikrofon. Kameraden, wir sind frei, halte Disziplin.
Die Widerstandsgruppen übernehmen am Nachmittag die Kontrolle über das Lager. Erst gegen 17 Uhr treffen erste US-Soldaten im Konzentrationslager Buchenwald ein. Ohne das Anrücken der US-Armee sei die Befreiung des Lagers nicht denkbar gewesen, meint Historiker Michael Löffelsender, der für die Ausstellung zur Geschichte des KZ Buchenwald verantwortlich ist.
Es gab eine Befreiung von innen und von außen. Die historischen Fakten sind so, dass die Amerikaner vorgegangen sind und die SS in die Flucht geschlagen hat. Und zu diesem Zeitpunkt dann konnten sich die bewaffneten Häftlinge des Lagerwiderstandes des Lagers bemächtigen.
In der DDR wurde Buchenwald allerdings auch für Propaganda genutzt. Von mutiger Selbstbefreiung war da immer wieder zu hören, so auch von SED-Politbüromitglied Hermann Axen, der selbst im KZ Buchenwald eingesperrt war.
Als der siegreiche Vormarsch der Streitkräfte der Anti-Hitler-Koalition die Hitler-Horden zu Paaren trieb, da nutzte die illegale antifaschistische Widerstandsorganisation in Buchenwald die Chance zur mutigen bewaffneten Aktion der Selbstbefreiung dieses Lagers.
Diese Selbstbefreiung wurde im wiedervereinigten Deutschland dagegen als Propagandaschwindel abgetan. Die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte. Eine Befreiung von innen und eine von außen, wie es Historiker Löffelsender sagt.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Martin Roschitz. Raus mit Applaus. Das Fußballwunder von Dortmund blieb zwar aus, dafür verabschiedete sich der BVB mit einem Sieg aus der Champions League und brachte Barcelona die erste Niederlage in diesem Jahr bei. Armin Lehmann.
Es hätte der Abend für ein Wunder werden können, wenn zum Beispiel das vermeintliche 4:1 von Julian Brandt gegolten hätte und die Abseitsfahne unten geblieben wäre. Hätte Trippelpacker Serou Guirassy noch ein viertes Tor oder Rami Benzebaini nicht ein höchst unglückliches Eigentor fabriziert. Hätte, hätte, hätte. Dortmund ist nach einer starken Leistung ausgeschieden und bekam nach dem Spiel den verdienten Applaus seiner rund 80.000 Fans.
Nach dem klaren 4:0 Hinspielerfolg trifft der von Ex-Bundestrainer Hansi Flick trainierte FC Barcelona im Halbfinale Ende April nun entweder auf Inter Mailand oder den FC Bayern, die heute Abend beim Viertelfinalrückspiel in San Siro aufeinandertreffen. Das Hinspiel in München hatten die Mailänder mit 2:1 gewonnen. Stichwort Wunder. In der Wortschatzkiste des Fußballs sind ja reichlich Superlative und Übertreibungen enthalten. So wird bei K.O.-Duellen nach einem ungünstigen Hinspielergebnis gern davon gesprochen, der unterlegenen Mannschaft könne jetzt nur noch ein Fußballwunder helfen. So geschehen auch nach der 1:2 Niederlage des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter. Heute eben das Rückspiel in San Siro und die Münchner haben im Vorfeld alles Mögliche trainiert und probiert, außer Wasser in Wein zu verwandeln. Taufik Khalil.
Mailand. Es scheint fast, man habe München auf der Alpen-Südseite gespiegelt oder Mailand eben im Norden. Zwei wirtschaftlich erfolgreiche Städte mit großem Selbstbewusstsein, die sich gerne auch mal für die heimliche Hauptstadt ihrer jeweiligen Länder halten. Und zwei Städte mit großer Liebe zum Fußball, weiß der ehemalige Bayern-Stürmer Giovanni Elber.
Ja, ich denke, das ist das Flair, dieser Name San Siro, Mailand. Die große Fußballer der Welt hat schon dort mal gespielt.
So wie Elber mit den Bayern am 23. Mai 2001 gegen Valencia.
Pellegrino kann hält, den Ball. Bayern hat den Punkt. Bayern hat den Punkt.
Doch ausgerechnet dort, wo die Bayern einen der größten Erfolge ihrer Vereinsgeschichte feiern durften, entscheidet sich nun fürs Erste das Schicksal über das Finale der Horn.
Und jetzt hat der FC Bayern wieder die Möglichkeit, ein Spiel dort zu absolvieren, um das weiterzukommen in Champions League.
Es ist wieder ein Finale in Mailand, so wie auch 1988. Damals unterlagen die Bayern daheim im Achtelfinale des UEFA-Pokals im Hinspiel 0:2 zu Hause und schafften das Wunder erinnert sich Hansi Dorfner, der damals mit dabei war.
In den Lauf von Wegmann, Wegmann und Tor! 3:0 für den FC Bayern, das ist ja nicht zu glauben!
Der FC Bayern, der kann das Wunder von damals, das Wunder von Mailand locker wiederholen. Wir haben ja damals das Problem gehabt, dass da die Auswärtsregel gegeben hat. Wir haben 2:0 verloren. Das heißt, wir haben 3 Tore schießen müssen. Wir müssen jetzt nur 1 Tor schießen.
Ein Satz wie aus dem Mund von Thomas Müller. Der will von Wunder auch nichts wissen.
Ich weiß ja nicht, ob man mal davon im Wunder sprechen muss. Inter Mailand ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und trotzdem hat doch jeder auch das Hinspiel gesehen. Da hat man doch auch die Chance zu gewinnen.
Doch die Aufgabe ist riesig, denn die Bayern spielen auch gegen ein wunderbares Stadion, prophezeit Inter-Regisseur Hakan Çalhanoğlu.
Kann ich sagen, dass wir zu Hause mit unseren Fans nochmal ein Häckselkessel wird. Bei uns ist es nochmal anders als hier in Deutschland. Wir werden alles dafür tun, dass wir die Runde weiterkommen.
Vielleicht hilft es den gegenwärtigen Bayern ja, wenn sie die Alten wie Hansi Dorfner mal fragen, was es so braucht für ein Wunder von Mailand oder wie immer man das dann nennen mag.
Sie dürfen nicht den Thomas Müller auf der Bank sitzen lassen und Sie müssen schauen, dass auch 2-3 Typen drin haben, wie wir damals mit dem Klaus Augenthaler, mit dem Hans Pflügler, die uns geführt haben, uns Jungen, und dann funktioniert das auch.
Dass man unbedingt ein Wunder bräuchte, das sehe ich jetzt anders.
Die Bayern bauen also auf ihre natürlichen Kräfte und nicht auf übernatürliche Fähigkeiten oder Geschehnisse. Inter gegen Bayern heute Abend ab 21 Uhr live hier im Programm.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Reza Waffa. Der geschäftsführende Bundeskanzler Scholz reist heute nach Polen. In der Hauptstadt Warschau will er mit Ministerpräsident Tusk zusammenkommen. Bianca Schwarz erklärt, worum es bei dem Treffen vermutlich geht.
Solche Termine im Ausland sind schon eher ungewöhnlich, so kurz vor dem Ende einer Amtszeit. Polen fordert von Deutschland eine Wiedergutmachung der NS-Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs. Der Vorgänger von Tusk hatte mal 1,3 Billionen Euro Reparationszahlungen gefordert. Der jetzige Ministerpräsident Tusk hat das nie gefordert, aber er will konkret finanzielle Hilfen für noch lebende NS-Opfer, ein Mahnmal in Berlin für die polnischen Opfer der Nazis sowie finanzielle Hilfen, um Polen besser vor Russland zu schützen.
5 Jahre nach den ersten Corona-Fällen haben sich zahlreiche Länder auf einen Pandemievertrag geeinigt. Ziel ist, ein erneutes Chaos durch Infektionskrankheiten zu verhindern. Aus der Nachrichtenredaktion Friederike Hoppe.
Nach gut 3 Jahren und vielen durchdiskutierten Nächten haben die Unterhändler in Genf jetzt einem Vertragstext zugestimmt. Er soll im Mai von den 194 Mitgliedern der Weltgesundheitsorganisation verabschiedet werden. Der Vertrag gilt dann aber nur in Ländern, deren Parlamente ihn unterschrieben haben. Die WHO kann auch künftig keine Lockdowns, Reisebeschränkungen oder Impfungen anordnen. Die Vereinbarung gilt als ein wichtiger Sieg für die globale Gesundheitsorganisation. Ihr drohen drastische Kürzungen sollte die US-Regierung unter Donald Trump weniger Geld zur Verfügung stellen.
Heute wird in Brandenburg an die Schlacht um die Seeloer Höhen erinnert. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs lieferten sich deutsche und sowjetische Soldaten erbitterte Kämpfe. Zehntausende starben. Aus Seeloh Robert Schwass.
Bereits im Januar empfahl das Auswärtige Amt Ländern und Kommunen, russische und belarussische Vertreter nicht zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. In dem vertraulichen Schreiben, das dem RBB vorliegt, warnt das Auswärtige Amt, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisiert und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringt. Sollten russische Vertreter unangekündigt erscheinen, könne man laut Auswärtigem Amt vom Hausrecht Gebrauch machen. Die Schlacht um die Seeloer Höhen war die größte Schlacht des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden.
Der Reservistenverband hat gefordert, die gelben sogenannten Panzerschilder an Autobahnen wieder anzubringen. Der Vorsitzende Sensburg sagte der Rheinischen Post, die Bundeswehr kenne den Zustand vieler Brücken nicht. Derzeit wisse die Armee nicht, über welches Bauwerk sie noch Panzer bringen könne, weil der Zustand vieler Brücken unklar sei oder sie schon ganz gesperrt seien. Das Wetter in Deutschland. Am Tage ist es überwiegend trocken. Im Westen gibt es Regenfälle oder Gewitter, zum Teil auch länger heiter. Die Werte liegen zwischen 10 und 27 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit 4 Meldungen im Augenblick. Die A1 Hamburg Richtung Lübeck zwischen Hamburg-Stillhorn und Dreieck Hamburg-Südost. 2 Kilometer Stau. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz-Köln-West wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Löwenich bis 5 Uhr gesperrt. Die A100 Stadtring Berlin Richtung Wedding ist zwischen Kreuz Schöneberg und Hohenzollerndamm wegen Wartungsarbeiten bis ca. 5 Uhr gesperrt. Und die B75 Wilhelmsburg Hamburg Richtung Buchholz ist zwischen Georgswerda und Wilhelmsburg wegen einer Ölspur gesperrt. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut durch den Verkehr.
Die ARD Infonacht.
Mit Maja Weber, schön, dass Sie zuhören. Nichtregierungsorganisationen haben es in Ländern, in denen die Meinungsfreiheit unterdrückt wird, schwer. Russland geht bekannterweise strikt gegen NGOs vor, bezeichnet sie als ausländische Agenten. Und auch Georgien hat ein ähnliches Gesetz wie das in Russland verabschiedet. Die Menschen dort protestierten zu Hunderttausenden dagegen. Jetzt will auch die Slowakei NGOs stärker kontrollieren. Der russlandfreundliche Premier Fico hat das bei seiner Rückkehr an die Macht klar gemacht. Er werde die angebliche NGO-Herrschaft in dem Land beenden. Marianne Alweis berichtet.
Nein zum russischen Gesetz, rufen sie. Tausende sind vor das slowakische Parlament in der Hauptstadt Bratislava gezogen. Seit mehr als einem Jahr organisieren Kritiker von Premierminister Robert Fico immer wieder Massenproteste, zurzeit vor allem gegen ein geplantes NGO-Gesetz. Warum ist es ein russisches Gesetz, fragt der Moderator auf der Bühne. Weil es in dem Gesetz um Diskriminierung geht, um Schikanierung, darum nicht Regierungsorganisationen, Organisationen mundtot zu machen, der Zivilgesellschaft Angst einzujagen, das entspricht einem russischen Gesetz. Politische NGOs hat die slowakische Regierungskoalition aus links- und rechtsnationalen Kräften zu Feinden erklärt. Ähnlich wie kritische Medien oder die proeuropäische Opposition. Ein NGO-Gesetz hat die slowakische Nationalpartei unter Andrej Danko bereits im Wahlkampf versprochen. Nach außen hin wirken viele Vereine so, als ob sie wohltätig sind und Kindern helfen. Aber viele dieser Einrichtungen verschleiern nur, dass hier Geld abgeschöpft wird. Geld für Menschen, die sich politisch engagieren, die den Staat zersetzen. Wir wollen zwischen denen unterscheiden, die der Gesellschaft helfen, und denen, die geheime Agenten irgendeiner Macht sind. Laut dem ersten Gesetzentwurf im Herbst sollten sich alle NGOs mit Finanzmitteln aus dem Ausland als Organisationen mit ausländischer Unterstützung registrieren lassen. Ähnlich wie in Ungarn, kritisiert Ivan Korczok von der größten Oppositionspartei Progressive Slowakei.
Nachdem Fico im Bereich Justiz schon praktisch alles erreicht hat, Medien, also staatliches Fernsehen, jetzt kommt die Zivilgesellschaft. Er weiß, dass das größte Hindernis auf dem Weg zur illiberalen Demokratie des ungarischen Zuschnitts in der Slowakei ist die zivile Gesellschaft.
Die ist extrem aktiv. Und auch die EU hat aus dem ungarischen Fall gelernt. Ministerpräsident Viktor Orban musste sein NGO-Gesetz nach 4 Jahren zurückziehen. Brüssel hatte Fördergelder eingefroren. Bei der Slowakei intervenierte die EU-Kommission sofort. Im neuen Gesetzentwurf ist keine Rede mehr von Agenten, beschwichtigt Premier Fico. Das Gesetz hat nichts gemeinsam mit der russischen Gesetzgebung. Wir präzisieren lediglich die Kontrollmechanismen. Wir wollen wissen, wie die NGOs finanziert sind und wer ihnen Geld gibt. Diese Vorlage ist streng im Einklang mit EU-Regeln ausgearbeitet worden. Daran haben Beobachter Zweifel. Der Europarat hat auch das abgeschwächte Gesetz bereits kritisiert. Die EU-Kommission hat sich noch nicht geäußert.
Wirtschaft.
Die Chefs der 40 DAX-Unternehmen, eine Chefin ist auch darunter, haben im vergangenen Jahr zusammengenommen gut 230 Millionen Euro verdient. Das sind etwa 10% mehr als noch vor einem Jahr. So hat es das Handelsblatt Research Institute ausgerechnet. Damit zogen die Chefgehälter deutlich stärker an als die Gewinne der von ihnen geführten Unternehmen. Unter 1,5 Millionen im Jahr gehe kein CEO nach Hause, heißt es. Es kann aber auch etwas mehr sein. Bianca von der Au berichtet.
Für Christian Klein war 2024 ein gutes Jahr. 19 Millionen Euro hat der Chef des Software-Riesen SAP im vergangenen Jahr verdient. Damit war er der bestbezahlte Manager im DAX, wie eine Berechnung des Handelsblatt Research Institutes ergeben hat. Dicht gefolgt vom Beiersdorf CEO mit 13,2 Millionen Euro. Auf Platz 3 unter den Spitzenverdienern in einem DAX-Vorstand der Chef von Mercedes-Benz mit 12,5 Millionen Euro Jahresvergütung. Kritik kommt von Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Wir merken jetzt schon, dass die Maximalvergütung, also wenn man alles zusammenpackt, so maximal pro Jahr verdient werden kann, das steigt jetzt über die 10-Millionen-Grenze. Und das war immer so eine ungeschriebene Regel, über 10 Millionen. Das ist nicht mehr gut, das kann man nicht gut vermitteln, auch in der Bevölkerung.
Andererseits gibt Aktionärsschützer Tüngler zu bedenken, dass sich die Vergütung der DAX-Chefs rückblickend auf die vergangenen 4 Jahre beziehe. So bekommt beispielsweise Beiersdorf-Chef Vincent Warnery laut Handelsblatt-Berechnungen für die Jahre von 2021 bis 2024 nun auf einmal einen Bonus von 10,9 Millionen Euro ausgezahlt. In dem Zeitraum ist der Aktienkurs des Nivea-Herstellers an der Börse um gut 30% gestiegen. Die SAP-Aktie sogar um mehr als 124%. Der Aktienkurs sei eben auch ein Spiegel für den Erfolg des Unternehmens, sagt Anlagestratege Sören Hettler von der DZ Bank.
Was man sehen muss, ist, wenn jemand erfolgreich ein Unternehmen führt, dann soll er dafür auch entsprechend entlohnt werden. Das ist gut für die Belegschaft, für das Unternehmen insgesamt. Davon profitieren Arbeitsplätze, davon profitiert man auch als Volkswirtschaft. Insofern hier die positiven Sachen. Sachen wirklich auch entsprechend zu honorieren, ist korrekt.
Häufig wird auch das Argument der internationalen Wettbewerbsfähigkeit angeführt. Also um die Spitzenkräfte zu bekommen, müsse entsprechend viel gezahlt werden. Im europäischen Vergleich seien die DAX-Vorstandsvorsitzenden gar nicht so schlecht unterwegs, ordnet Sören Hettler von der DZ-Bank ein.
Wenn ich jetzt den Vergleich zu den USA ziehe, wo sicherlich auch noch deutlich höhere Gehälter bezahlt werden, da ist man seinen Job sicherlich aber auch schneller los. Also es gibt auch genug Beispiele, wo man relativ kurzfristig auch dann einen neuen Chef gesucht hat, weil der Erfolg nicht da war. Natürlich, wenn ich auf der einen Seite sage, es muss mehr Gehalt bezahlt werden, um hier vergleichbar zu sein, dann muss ich auch die negativen Seiten deutlich stärker berücksichtigen.
Das ist in der Realität häufig nicht der Fall. So kritisiert etwa die Vermögensverwaltung Union Investment, bei sinkenden Aktienkursen werde oft argumentiert, dass es nicht an der Leistung des Vorstands liege, sondern äußere Umstände verantwortlich seien. Ein gutes Anreizsystem sollte demnach in beide Richtungen greifen.
Das Interview.
Werden und wollen. Dazwischen liegt ein großer Unterschied. Das gilt auch für die Formulierungen im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Beim Thema Wohnungsbau steht oft das Wörtchen werden drin. So zum Beispiel, wir werden in den ersten 100 Tagen einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wohnungsbauturbos vorlegen. Oder wir werden eine Reform zum Wohnungsbau vornehmen. Mein Kollege Ralf Erdenberger vom WDR hat darüber mit dem Architekten Florian Nagler von der TU München gesprochen. Und mein Kollege wollte zunächst wissen, warum Bauen bei uns so teuer ist.
Das hängt ganz stark mit unseren Ansprüchen zusammen, die wir insgesamt als Gesellschaft haben. Die wachsen ständig und deswegen wird auch das Bauen ständig teurer. Das ist eigentlich relativ naheliegend. Und ich glaube, wir müssen einfach mal über unsere Ansprüche nachdenken. Dann kann das Bauen auch wieder günstiger werden.
Wie genau natürlich, stehen denn diese Ansprüche im Wege? Was meinen Sie damit? Wie äußern sich die Ansprüche?
Na, die Ansprüche werden irgendwann mal niedergelegt in Gesetzen, in DIN-Normen, in Vorschriften, in technischen Baubestimmungen. Sozusagen, da wird alles geregelt, was wir erwarten, was das Bauen oder was Häuser können sollen. Und weil wir ständig uns alle auch absichern, dann wächst es ständig und die Anforderungen wachsen, die Normen wachsen. Ein Heer von Vorschriften umgibt uns beim Planen und Bauen und dadurch schaukelt sich das so immer so ein bisschen nach oben und deswegen wird das Ganze einfach immer teurer.
Ich habe mal nachgelesen, es gibt nicht nur das Baugesetzbuch des Bundes, die 16 Landesbauordnungen und 100 von DIN-Normen, sondern auch die anerkannten Regeln der Technik, die faktisch zum verbindlichen Standard erhoben wurden. Da sind wir bei den Problemen, das Sie gerade schon angesteuert haben.
Genau, da sind wir bei dem Problem, dass ich meine, die anerkannten Regeln der Technik oder technische Baubestimmungen, das sind, man weiß es nicht genau, irgendwie 3.900, die sich in Deutschland mit dem Bauen beschäftigen, die auch keiner wirklich alle im Blick hat und kennt als Planender oder Planende. Und die machen uns das Leben einfach schwer.
Was denn zum Beispiel steht da drin bei diesen 3.900 Vorschriften? Das habe ich mir zum Beispiel in Bayern vielleicht auch vorzustellen.
Jetzt eine ganz kuriose Geschichte, die Bayern geregelt ist. Das ist, da gibt es eine Verordnung zur Herstellung von Rollladenkästen. Das heißt, man muss einen Rollladenkasten entsprechend dieser Verordnung herstellen. Ansonsten, wenn man das nicht macht, wenn man sich selber einen einfallen lässt als Architekt und der weicht von dieser Vorschrift ab, dann kann einem das als Mangel angekreidet werden, obwohl der Kasten funktioniert. Das ist unser grundsätzliches Problem bisher, also dieses der sogenannte schadensfreie Mangel. Und das finde ich eigentlich auch einen sehr positiven Beitrag in dieser Koalitionsvereinbarung, dass da drin steht, das Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik stellt künftig keinen Mangel mehr dar. Also da geht es nicht drum, dass man Häuser mangelhaft bauen darf, sondern es geht darum, dass man, wenn man ein funktionierendes Haus baut, aber einen alternativen Weg wählt, dass einem das nicht mehr als Mangel angekreidet werden kann. So. Und aktuell ist es so, wenn man von der Vorschrift abweicht und es funktioniert zwar, aber man weicht von dieser Vorschrift ab, dann kann jemand kommen und kann sagen, ja, das ist aber ein Mangel, weil das erfüllt nicht die Vorschrift und da hätte ich bitte gern Geld dafür.
Okay, da haben Sie jetzt schon in den Koalitionsvertrag geguckt, das könnte also besser werden. Und ich habe eben schon diesen Gebäudetyp E zitiert, ja. Den wollte ja auch schon die Ampel auf den Weg bringen. Das Verfahren ist aber dann im Ampelaus hängen geblieben.
Ja.
So, und jetzt steht es wieder im Koalitionsvertrag. Vielleicht können Sie mal erklären, was die Idee hinter dem Gebäudetyp E ist.
Der Gebäudetyp E geht zurück auf eine Gruppe der Bayerischen Architektenkammer, die sich überlegt haben, wie können wir denn in Zukunft ein bisschen einfacher und sinnvoller wieder planen und bauen? Und wie können wir diese 3.900 technischen Baubestimmungen vielleicht ein bisschen umschiffen? Und da geht es gar nicht darum, dass man sagt, wir lösen diese ganzen Vorschriften auf, sondern es geht um einen alternativen Weg. Weil es gab ganz viele Kommissionen schon, die sich damit beschäftigt haben, wie man Vorschriften obsolet macht, wie man sie umdefiniert, wie man sie ändert. Und am Ende, nachdem diese Kommissionen getagt haben, gab es mehr Vorschriften wie vorher. Also dieser Weg, der scheitert regelmäßig. Mhm. Und daher ist dieser Trick sozusagen bei diesem Gebäudetyp E, ist eigentlich zu sagen, alle Vorschriften können weiter gelten. Wir ermöglichen aber Planern und Bauherren, die der Meinung sind, sie wollen das gern anders machen, sie wollen einfachere und alternative Lösungen suchen, denen ermöglichen wir das, indem sie gemeinsam vereinbaren, sie arbeiten nach dem Gebäudetyp E. Und das finde ich eigentlich ziemlich klug, weil alle, die gern weiter alle Vorschriften erfüllen, können das weitermachen, aber diejenigen, die für sich entscheiden und zur Erkenntnis gekommen sind, sie sind vielleicht mit weniger zufrieden oder auch mit, sie würden gern mehr wagen und einen alternativen Weg gehen, denen wird das ermöglicht. Und da geht es auch nicht darum, dass man den Otto-Normalverbraucher über den Tisch zieht und übers Ohr haut, sondern das ist im ersten Schritt auch nur möglich mit einem kundigen Bauherrn. Das heißt, ein Bauherr, ein institutioneller Bauherr, der eine Bauabteilung hat, wo Architekten, Ingenieure sitzen, die wissen, worum es geht sozusagen. Es geht nicht darum, den Häuselbauer da aufs Glatteis zu führen.
So, es geht auch nicht darum, den Brandschutz auszuhebeln. Ich höre schon die ersten Stimmen.
Nein, natürlich nicht. Also es gelten die ganzen Schutzziele der Bayerischen Bauordnung, auch die Bayerische oder aller Länderbauordnungen. Die Bauordnungen werden durch diesen Gebäudetyp E nicht außer Kraft gesetzt. Die gelten weiterhin. Es gelten also die Schutzziele Brandschutz, Standfestigkeit und so weiter. Das wird gar nicht in Frage gestellt, aber es gibt eben ganz viele Vorschriften, die weit darüber hinausgehen, die zum Beispiel den Schallschutz regeln, oder es gibt Vorschriften, die regeln, wie ein Fenster auszu detaillieren ist oder eine Türe und so weiter. Und da kann man dann mit dem Gebäudetyp E einfach alternative Wege gehen.
So, und dann ist vielleicht der Weg frei für schnelleres Bauen. Und dann steht im Koalitionsvertrag auch noch ein Zusatz: durch serielles, modulares und systemisches Bauen heben wir Beschleunigungspotenziale. Was verbirgt sich dahinter ganz konkret? Das ist ja, glaube ich, auch Kern in Ihrem Forschungsbereich.
Ja, das beschäftigt uns auch. Wir machen seit 30 Jahren Holzbau. Und Holzbau ist ja per se eigentlich etwas, was so ein bisschen seriell angelegt ist, immer mit den gleichen Rhythmen arbeiten, konstruktiven Rhythmen arbeiten. Und da steckt ein Potenzial drin in diesem seriellen Bauen, weil man einfach immer wieder die gleichen Bauteile verwenden kann und die dann auch günstiger herstellen kann und auf der Baustelle effektiver und schneller sein kann. Das muss nicht einhergehen mit hässlichen und einfallslosen Gebäuden. In der Gründerzeit wurden auch alle Häuser seriell gebaut. Also da wusste jeder, wie so ein Haus funktioniert, tragendes Mauerwerk, Holzbalkendecken, Dach obendrauf und an der Fassade wurde ein bisschen was nett gestaltet, in Anführungszeichen. Mhm. Also das kann man schon machen. Es darf halt nicht abgleiten in einfallslose und monotone Architektur. Aber das muss nicht sein.
Das ist ja auch eine Kritik, die immer wieder kommt mit Blick auch auf Wohnghettos der 60er und 70er Jahre. Wie viel schneller und wie viel günstiger geht denn das schon Ihrer Forschung nach?
Also wir beschäftigen uns ja über das serielle Bauen hinaus auch mit der Fragestellung einfach bauen, also wie man mit einfacheren Wandaufbauten und weniger Technik bauen kann. Und wir haben bei den Projekten, die wir da in der letzten Zeit realisiert haben, einen Kostenvorteil von 10-15% schon mal eingefahren sozusagen gegenüber konventionellem Bauen. Und wenn wir dann noch ein bisschen üben, dann können wir da vielleicht auch noch besser werden.
Können Sie mir das mal ein bisschen konkret vor Ohren führen, so auf der inneren Leinwand, was dann eben günstiger ist und trotzdem ganz schick, ganz schön?
Also wir bauen zum Beispiel Häuser, die haben einen angemessenen Verglasungsanteil und Fensteranteil. Das heißt, wir bauen mehr Wand und weniger Fenster. Eines unserer Grundprobleme, die auch architektonisch begründet sind, wir finden alle voll verglaste oder weitreichend verglaste Häuser schön und schick. Auf der anderen Seite bringt es halt viele Probleme mit sich. Kennt jeder. Überhitzung im Sommer, dann kalt im Winter, große Wärmeverluste im Winter. Und wir haben einfach gelernt über unser Forschungsprojekt, dass wir uns als Architektinnen und Architekten auch an die eigene Nase fassen müssen und Häuser mit vernünftigem Fensterflächenanteil bauen müssen. Und gleichzeitig versuchen wir, Häuser mit großen Raumhöhen zu bauen. Da lernen wir von den Altbauten. Da hat man mehr Luftvolumen im Raum und mehr Speichermasse, die den Raum umgibt. Und dann funktionieren die Häuser sowohl im Winter als auch im Sommer besser. Und das sind so ganz einfache Themen, die über Jahrhunderte getragen haben, die wir halt mit der Moderne so ein bisschen beiseite gewischt haben und uns gedacht haben, wir lösen alle unsere Probleme mit Technik. Die Technik hat für alles eine Lösung. Aber wir merken halt oder haben in den letzten Jahrzehnten gemerkt, wir entwickeln die Technik zwar immer weiter, aber sie wird auch immer anfälliger und funktioniert in vielen Bereichen nicht so, wie wir uns das vorher in der Planung überlegt haben.
Also das hat auch ein bisschen die Reise zurück zu den wichtigen Errungenschaften. Und jetzt kommt aber zusätzlich noch was. Also es kommt noch etwas dazu. Wir haben ja über schneller, über preiswerter gesprochen, aber natürlich auch klimaneutraler. Das ist eine wichtige Anforderung. Und Sie haben es gerade auch schon so angedeutet, dass das, was Sie da tun, durchaus auch in die Richtung geht.
Ja, wir versuchen Materialien ein, die klimaneutral sind oder einfach wenig graue Energie verbrauchen, in der Herstellung energiesparend sind und vor allen Dingen auch Baustoffe, die wir unseren Nachkommen auch zumuten wollen. Wenn die mal entsorgt werden müssen, dann sind sie kein Sondermüll. Also wenn man zum Beispiel mit Holz und Lehm baut, dann können diese Materialien wieder in den Kreislauf der Natur zurückgeführt werden. Und damit kann man sehr schöne Häuser bauen, die ökologisch eigentlich vorbildlich sind und auch in der Herstellung gar nicht so teuer.
Und dann am Ende auch tatsächlich bezahlbaren Wohnraum ergeben. Das ist ja noch ein Fragezeichen. Das muss ja dann auch, nehmen wir mal die Miete, nicht nur die Eigenheime, sondern auch die Miete, das muss ja auch dann weitergegeben werden.
Ja klar, wenn wir es schaffen, die Baukosten zu senken, natürlich muss das am Schluss dann auch bei den Mietern ankommen und nicht bei den Gewinnen, bei den Unternehmern, das ist klar. Und natürlich ist da ein ganz großer Faktor, aber das können wir heute, glaube ich, nicht ausdiskutieren, die Bodenpreise. Ich bin ja aus München, das ist natürlich auch ein ganz gravierender Aspekt, warum das Wohnen so teuer ist.
Mit die teuerste Stadt in Deutschland. Ja. In Nordrhein-Westfalen können andere Kommunen auch mitreden. Und wenn wir die ganze Zeit über Bauen sprechen, dann müssen wir über Flächen auch nochmal eben kurz anschneidenderweise reden. Ja. Denn viele sagen, wir müssen eher den Bestand ertüchtigen und nicht so viel neu bauen. Aber uns fehlen die Wohnungen. Also irgendwo muss neu gebaut werden.
Uns fehlen die Wohnungen, wenn man Wohnungen nach Stück rechnet, aber wir haben eigentlich wahnsinnig viele Flächen, wenn man ehrlich ist. Also das kennt ja jeder aus seinem familiären Umfeld. Meine Mutter ist 84, wohnt auf 250 Quadratmeter alleine und ist völlig überfordert mit dem Haus, mit der Größe des Hauses, mit der Pflege des Hauses. Und wir haben hier in dem Raum, in dem ich gerade sitze, gerade mal so eine altengerechte kleine Wohnung gemacht, die wir jetzt als Büro nutzen, flexibel. Die hat 55 Quadratmeter, da hat sie mich besucht und gesagt, ach, das wäre wunderbar, das reicht völlig aus. Also eigentlich müssen wir es schaffen, dass wir diese vielen Leerstände oder schlecht genutzten Flächen umwandeln und dass wir Angebote machen, dass jemand sagt, ah, das ist ein tolles Angebot, das nutze ich. Und zwar nicht irgendwo, sondern natürlich am Ort, weil die Leute wollen nicht mehr ihr komplettes Leben ändern. Aber wir haben wahnsinnig viele Ressourcen, die leer stehen, die nicht genutzt sind, auch Raumressourcen, die wir eigentlich cleverer und besser nutzen könnten. Sollten wir, wenn wir jetzt umbauen und planen, unsere Häuser so planen und bauen, dass sie später einfach switched werden können und angepasst werden können auf eine geänderte Lebenssituation. Am besten mit Tür auf, Tür zu, aus einer Wohnung zwei machen oder aus zwei Wohnungen eine machen, damit die Häuser einfach ein bisschen robuster und flexibler sind und nicht so monofunktional zugeschnitten.
Das war der Münchner Architekt Florian Nagler im Gespräch mit meinem WDR-Kollegen Ralf Erdenberger.
Kultur.
Ihre Romane sind ein Eintauchen in die Welten von Gruppen, die nach ganz eigenen Regeln spielen, die der US-Schriftstellerin Rachel Kushner. Ihr Kollege und American Psycho-Autor Bret Easton Ellis übrigens bezeichnet sie als die aufregendste Schriftstellerin ihrer Generation. In ihrem neuen Roman See der Schöpfung geht es um nicht weniger als die Urfragen der Menschheit nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens, erzählt in Form einer Spionagegeschichte, für die sie einmal mehr für einen der wichtigsten Literaturpreise der Welt nominiert wurde, den Booker Prize. Jan Tussing hat Rachel Kushners neues Buch gelesen.
Deckname Sadie Smith, Beruf Agentin. Seit die CIA sie gefeuert hat, nimmt sie für Geld jeden Undercover-Einsatz an. Ihr neuer Auftrag? Eine Gruppe von Umweltaktivisten in Frankreich infiltrieren. Für Sadie auch nur ein Job, sagt Rachel Kushner, Autorin des Booker Prize nominierten Thrillers See der Schöpfung.
She's a sort of malicious person.
Sie ist eine durchaus skrupellose Person. Sie fährt aufs Land in Südwestfrankreich, um das Leben von Menschen zu zerstören, die dort ein soziales Projekt begonnen und eine Kommune gegründet haben. Das Ziel ist, diese Kommune zu vernichten.
And in order to destroy their commune.
Sadie weiß nicht, wer ihre Auftraggeber sind. Was sie aber weiß, sie verdächtigen die Kommune und ihren Anführer Pascal, eine Sabotageaktion durchgeführt zu haben, um den Bau von Megabassins zu verhindern. Gigantische Wasserreservoirs der industriellen Landwirtschaft, die der Region das Grundwasser entziehen. Soweit die Ausgangslage von See der Schöpfung. Rachel Kushners neuester Wild Ride, ein Spionageroman, spannend, voller aktueller Bezüge und genial erzählt.
By the time I finished the novel, this had become a really big issue in France.
Gerade als ich den Roman fertig hatte, wurde das zu einem Riesenthema in Frankreich. Und jetzt gibt es eine Massenbewegung. Junge Aktivisten und Kleinbauern versuchen gemeinsam zu verhindern, dass die französische Regierung und die Agrarlobby die Kontrolle über das Wasser übernehmen.
Die amerikanische Star-Autorin Rachel Kushner lebt in Los Angeles. 6 Jahre hat sie an ihrem neuen Buch geschrieben. Sie kennt den Südwesten Frankreichs gut und den Verteilungskampf ums Wasser, der dort seit einigen Jahren herrscht. Die Proteste gegen die Megabassins enden immer wieder in Gewalt. Im Roman ist es Sadies Job, für eine Eskalation zu sorgen, damit die Aktivisten möglichst lange hinter Gitter landen. Doch statt Militanz begegnet Sadie in der Kommune zunächst vor allem Menschen, die viel Zeit damit verbringen, über Alternativen zum Leben im Spätkapitalismus nachzudenken.
The people who have set up this commune are trying to reframe what the terms of modern life are.
Die Leute, die diese Kommune gegründet haben, versuchen, die Bedingungen des modernen Lebens neu zu gestalten. Sie wollen eine natürlichere Art zu leben entwickeln, Nahrung anbauen, im Einklang mit den Jahreszeiten leben, die Zwänge des Stadtlebens hinter sich lassen und ein Leben haben, das weniger entfremdet ist, in dem die Arbeit eines jeden am tatsächlichen Bedarf ausgerichtet ist.
Menschen, die gegen unsere Zeit leben, anstatt sich hier anzupassen. Immer wieder widmet sich Kushner in ihrem Schreiben den Rebellen und Bohemians, denen, die frei und gefährlich leben. Um den Pfad der Zerstörung zu verlassen, brauche es eine Revolution des menschlichen Bewusstseins, sagt Rachel Kushner. Und sie schafft in See der Schöpfung eine Gegengeschichte der Menschheit, flirrend, mit einem präzisen Gespür für die Bruchlinien der Gegenwart. In den USA wird ihr Roman gerade von der politischen Realität eingeholt.
See der Schöpfung von Rachel Kushner ist im Rowohlt Verlag erschienen und kostet 26 Euro. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten um 5 Uhr. Und danach schauen wir in die USA, wo sich Widerstand regt in den Universitäten gegen die Politik der Regierung von Donald Trump.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Bokoing Choing. Guten Morgen. Die elektronische Patientenakte soll ab dem 29. April in ganz Deutschland eingesetzt werden können. Das hat der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach angekündigt. Bisher wurde die digitale Akte in mehreren Bundesländern getestet. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl-Meurer.
Der SPD-Politiker schreibt, dass nun alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind. Mit der EPA können Ärztinnen und Ärzte auf wichtige Informationen ihrer Patienten zugreifen, etwa Befunde anderer Ärzte, Impfungen oder Rezepte. Das soll die Behandlung verbessern und gefährliche Medikamentenkombinationen verhindern.
Brandenburg stellt nun doch Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau bereit. Das hat am Abend das Infrastrukturministerium in Potsdam angekündigt. Demnach sind für dieses Jahr 250 Millionen Euro vorgesehen. Das sind rund 30 Millionen mehr als 2024. Bei den Haushaltsberatungen wurden die Fördermittel kürzlich noch in Frage gestellt. Weil gespart werden muss, hatte Bauminister Tabbert nur wenig Spielraum dafür gesehen. In Brandenburg werden immer weniger Kinder geboren. Der Rückgang ging auch im vergangenen Jahr weiter. Laut den Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die noch nicht veröffentlicht sind, kamen 2023 rund 15.160 Mädchen und Jungen zur Welt, knapp 730 weniger als im Vorjahr. Mario Köhne, RBB 24.
Gerade in ländlichen Regionen bleibt die Geburtenrate laut Brandenburgs Gesundheitsministerium auch in den kommenden Jahren auf niedrigem Niveau. Nach der Wende war die Geburtenzahl zunächst zurückgegangen und bis 2016 wieder gestiegen. Seitdem werden in Brandenburg jedes Jahr wieder weniger Kinder geboren.
Patienten der Charité müssen sich heute und morgen wieder auf eine eingeschränkte Betreuung einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Tochtergesellschaft CFM zum Streik aufgerufen. Sie fordert, dass die mehr als 3.200 Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden, der an der Charité gilt. Der Ausstand soll am Freitagmorgen nach der Nachtschicht gegen 6 Uhr enden. Die Beschäftigten hatten schon Anfang April gestreikt. Borussia Dortmund ist in der Fußball-Champions League ausgeschieden. Der Bundesligist hat zwar am Abend das Viertelfinal-Rückspiel zu Hause gegen den FC Barcelona mit 3:1 gewonnen. Im Hinspiel waren die Spanier aber mit 4:0 erfolgreich. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg.